seinen 150 Gebeten ist die Antwort des Volkes Israel auf Gottes Handeln in der Geschichte und die Antwort auf sein Reden durch die Propheten. In den Psalmen kommen die Gläubigen zu Wort. Und hier werden Glaubenserfahrungen geschildert. Und darum sind vielen Christen und auch mir die Psalme so wichtig und ans Herz gewachsen. Denn Roselind hat es schon gesagt, in den Psalmen steckt die ganze Bandbreite des Lebens. Loblieder, Rachepsalmen, Klagepsalmen, Worte des Zweifels, der Buße, der Hoffnung, der überschwänglichen Freude. Dort finden wir Lehrtexte, dort finden wir Gedichte, Worte voller Realität und Worte voller Weisheit und großer Prophetie. Und deshalb haben wir uns auch bewusst entschieden, dass die neue Predigtreihe mit den Psalmen Leben lernen heißt. Mit den Psalmen Leben lernen. Nicht nur beten oder meditieren oder nachdenken, sondern tatsächlich mit diesen alten, schönen Worten das Leben zu lernen. Und in der Tat, ich behaupte, für jede Lebenslage, die wir kennen, gibt es einen Psalm, der das wunderschön ausdrückt, was uns beschäftigt. Und Dietrich Bonhoeffer, unser evangelischer Heiliger, schreibt: Denn nur im täglichen Gebrauch wächst man in dieses göttliche Gebetsbuch hinein. Nur im täglichen Gebrauch entfaltet der Psalter, die Psalme, seine Wirkungskraft. Und logischerweise beginnt diese Predigtreihe mit dem Psalmen Leben, mit dem ersten Psalm. Und der erste Psalm, auch das hat Roselind schon angedeutet, steht nicht zufällig an erster Stelle, sondern es ist sozusagen das Eingangstor, die Überschrift, der Wegweiser für das ganze Buch der Psalmen. Und er hat etwas Grundsätzliches zu sagen, nämlich das, was sich jeder Mensch wünscht, glücklich und zufrieden zu leben. Und ich möchte euch also mit diesem Psalm 1 die Glücksformel für gelingendes Leben anbieten, aber nicht nach dem Motto Simplify your life oder Sorge dich nicht, lebe oder sonst wie die ganzen Bestseller heißen, sondern ich behaupte, es ist viel tiefer und weiser, was uns der Psalm 1 sagt. Und ich möchte den ganz klassisch heute Vers für Vers mit euch durchgehen. Der erste Vers: Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Überraschenderweise wird hier erstmal dem widersprochen, was uns die Glücksratgeber Tag für Tag weismachen wollen. In dem Psalm heißt es eben nicht, der Ehrliche ist der Dumme, gut ist, was mir nützt, Hauptsache Spaß, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Sondern Psalm 1 gibt etwas ganz anderes mit auf den Weg. Echtes Glück und echte Zufriedenheit ergibt sich aus der Orientierung an Gott, aus dem Leben mit Gott. Und wenn wir ehrlich sind, das klingt doch ziemlich altmodisch. Und ob eine solche Aussage heute noch die Massen hinter dem Ofen hervorholt, bezweifle ich. Dennoch. Gehen wir einfach mal davon aus, dass der Psalmist, der diese Worte geschrieben hat, recht hat. Glücklich und zufrieden wird man aus der Orientierung an Gott. Was müssen wir dann tun, um uns an Gott zu orientieren? Vers 2. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Wir müssen über das Gesetz, und damit ist die Bibel gemeint, Tag und Nacht nachdenken. Und Tag und Nacht heißt für mich allumfassend, dass mir das Wort Gottes sozusagen in Leib und Seele übergegangen ist, es so alltäglich ist, ich es immer wieder dabei habe. Und jetzt kommt der erste Knackpunkt. Dieses Nachdenken setzt natürlich voraus, dass ich die Bibel kenne. Um das Wort Gottes zu kennen, muss man sich damit beschäftigen. Und wie beschäftigt man sich damit? Indem man es liest. Und ich stelle mal die provokante Frage: Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes, mit der Bibel? Sind das eher Minuten oder sind es Stunden? Pro Tag, pro Woche, pro Monat? Sekunden vielleicht, ja? Und ich weiß, das ist ein heikles Thema und man kann natürlich auch so herrlich gut ein schlechtes Gewissen mit dieser sogenannten stillen Zeit machen. Aber ich will gar nicht euch ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich will Werbung machen für das Wort Gottes. Auch für mich gibt es manchmal Tage, da lese ich in der Bibel zwei Kapitel und sie sagen mir nichts. Ich mache danach einen Haken dahinter, Pflichtaufgabe erfüllt. Vorgestern war so ein Tag. Ich habe gelesen und ich bin über nichts gestolpert, sondern einfach eine Pflichterfüllung. Aber ich denke auch, das ist okay. Mal. Denn wenn ich lese, nur wenn ich lese, dann habe ich ja auch die Chance, was Neues, was Schönes zu entdecken. Etwas, das mich anspricht. Und deshalb möchte ich euch Mut und Lust machen. Lest in der Bibel, forscht in ihr, bewegt es in euren Herzen, lernt es kennen. Und dann passiert vielleicht das, was ich gleichermaßen kenne. Dass ich irgendwo hängen bleibe, dass mich irgendwas nachdenklich macht, dass mich vielleicht ein Wort Jesu provoziert und dass daraus sich dann ganze Themen entfalten. Dass ich diesen Gedanken mitnehme und dann spreche ich mit meinem Nachbarn und plötzlich taucht dieses Thema wieder auf. Und dann lese ich in der Zeitung und dieses Thema taucht wieder auf. Und dann beginnt dieses Nachdenken Tag und Nacht, was der Psalmist beschreibt. Es bewegt etwas in mir und ich möchte mehr darüber wissen und ich achte auf diese Worte und merke, es sind nicht nur ein paar Worte aus der Bibel, sondern mein ganzes Leben beschäftigt sich damit. Und dann wird es in der Tat zu einer Meditation vielleicht Tag und Nacht, dass ich über etwas nachdenke rund um die Uhr. Deshalb nehmt euch wirklich mal Zeit zum Bibellesen. Das hört ihr hier immer wieder, nicht nur von mir, sondern von allen Predigern. Und warum? Weil es so wichtig ist. Fangt an und wenn es am Anfang auch nur wenige Minuten sind. Und dann versucht die Dinge, die euch ansprechen, zu merken und sie zu bewegen. Es lohnt sich. Dritter Vers. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Derjenige, der mit Gott lebt, der seine Worte liest, sich darin verwurzelt, der ist wie ein Baum, der Frucht bringt, der nie verwelkt, der stark ist. Und die entscheidende Frage ist für mich an diesem Vers, warum wachsen Früchte? Weil ich mir etwas vornehme und tue, oder ist es Gottes Wirken, ein Wunder? Und wie so oft im Leben, glaube ich, es ist beides. Und der Psalm sagt ja auch, was er sich vornimmt, das gelingt. Es ist schon auch eine eigene Entscheidung dabei, sich etwas vorzunehmen. Um im Bild zu bleiben, jeder gut, schöne Baum braucht Pflege, um zu wachsen, zweifelsohne. Wir müssen uns kümmern. Und dennoch, bei aller Pflege gibt es keine Garantie, dass ein Baum Früchte bringt. Denn Früchte wachsen nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil sie durch die Verwurzelung im Wasser guten Nährboden haben. Sie sind ein Geschenk. Und übertragen auf unsere Situation, ich glaube, ja, wir müssen uns für den Heiligen Geist öffnen. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, so wie ein Baum am Wasser sicherlich besser wächst als ein Baum mitten in der trockenen Wüste. Dennoch, dass er Früchte trägt, das können wir nicht erzwingen. Das ist letztlich Gottes Geschenk. Lese ich in der Bibel, ist es kein Automatismus, dass ich dann Gott begegne. Aber ich glaube schon, dass wenn wir in der Bibel lesen, wir Raum schaffen, dass Gott und der Heilige Geist die Möglichkeit hat, zu uns zu sprechen, uns zu begegnen. Vers 4. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Rosalind hat unseren Psalm 1 überschrieben mit entweder oder und genau dieser Vers sagt das. Krasse Worte, entweder oder. Entweder du lebst mit Gott und alles wird gut oder eben nicht, dann bist du wie dürres Laub, das der Wind verweht. Und ehrlich gesagt verzerrt da der Psalm nicht ein wenig die Wirklichkeit? Stimmt es denn, dass Menschen, die an Gott glauben, glücklich sind? Und dass sie ihnen alles gelingt. Und umgekehrt kennen wir nicht auch Menschen, die betrügen und dennoch sehr erfolgreich sind. Das Schöne ist ein simples Aufrechnen, tue dies, dann geschieht dir jenes, wird dem Psalm nicht gerecht. Und da unterscheidet er sich auch von diesen vielen, vielen Ratgeberbüchern, die immer sagen, wenn du dies tust, dann wird das passieren. Wenn du jenes lässt, dann wird dieses kommen. Dieses billige Aufrechnen tut dieser Psalm nicht und ist damit viel, viel ehrlicher. Denn wir alle wissen natürlich, das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht so einfach, heute nicht und damals, als dieser Psalm geschrieben wurde, auch nicht. Und der Schlüssel, wie der Psalmist dieses Entweder-Oder erklärt und sieht, ist der 6. Vers. Wir überspringen einen, aber keine Angst, ich komme auch noch zum 5. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Wer in ständiger Verbindung mit Gott ist, wer sich an seiner Anleitung zum Leben, an der Bibel orientiert, der ist in Gott verwurzelt und für den sorgt Gott. Gott begleitet ihn durch sein Leben in guten, aber eben auch in schwierigen Zeiten. Er sorgt und kümmert sich auch und trotz Schicksalsschläge, Leid und Krisen. Aber jede Krise, jedes Leid hindert Gott nicht daran, das Leben im Ganzen gelingen zu lassen und zum Ziel zu bringen. Und das ist das Paradoxe ja am Glauben. Wenn uns Schicksalsschläge treffen, wenn Leid über uns zusammentrifft, viele Christen sagen, genau in dieser Zeit, wo sich alles gegen mich verbündet, bin ich Gott besonders nah. Genau dort, wo ich eigentlich mich von diesem Gott hätte lösen sollen, begegne ich ihm nochmal ganz neu, ganz intensiv und voller Segen. Dort, wo ich scheinbar ins Bodenlose stürze, dort fängt Gott mich auf. Und der Psalm schreibt, im Gegensatz zu den Menschen, die Gott und sein Wort nicht ernst nehmen, links liegen lassen. Diese laufen ins Verderben oder wie Martin Luther es ausdrückt, sie sind Spreu. Also wenn das Korn geschlagen ist, die leere Hülle, die keine Substanz hat und die der Wind davonträgt. Menschen, die keine Wurzeln in Gott haben, sind nicht verwurzelt, haben keinen Halt im Leben, wenn es stürmisch wird, sondern viele Menschen zerbrechen dann. Und dann ist der Psalm sehr realistisch. Wer nicht bei Gott, der Quelle des Lebens, wurzelt, der wird vom Winde verweht. Und das ist nicht die Strafe eines unbarmherzigen, grausamen Gottes, sondern nüchternes Resultat eines Lebenskonzeptes, das den Erfinder und Erhalter des Lebens ausschließt. Und jetzt kommt, finde ich, der spannendste Vers, entweder oder. Vers 5. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Auch 12 Semester Theologiestudium haben wir eine Frage nicht beantwortet, nämlich, ob es ein Gericht nach unserem Tod gibt. Ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Gott manche in den Himmel schickt und manche in die Hölle, aber ich glaube, ich muss es auch nicht wissen, denn das ist Gottes Geschäft, das ist seine Entscheidung, sein Ding. Mir persönlich allerdings fällt es schwer zu glauben, dass Täter ungesühnt gleichermaßen in den Himmel kommen wie die Opfer. Ich glaube schon, der Wunsch nach Vergebung, die Bitte um Entschuldigung muss vorhanden sein, wenn man in den Himmel kommen möchte. Und gleichzeitig hege ich die Hoffnung auf eine leere Hölle. Ich hoffe, die Hölle ist leer. Jesus vergibt dem Mörder an seiner Seite bei seiner Kreuzigung und sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein, ohne Wenn und Aber. Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und wenn wir uns die Kreuzesgeste angucken, ist auch klar, das ist eine Umarmung symbolisch. Wie umarmen wir Menschen? Indem wir die Arme weit machen, so wie auch das Kreuz die Arme weit macht. Und ich hoffe, dass Gott auch meine Schuld, mein Versagen mir vergibt und mich ins Paradies nimmt. Mich ins Paradies lässt, mich all oder trotz all meiner Schuld, all meines Versagens letztlich umarmt. Gleichzeitig glaube ich, dass in die Hölle nur der kommt, der sich dafür entscheidet. Wer Gottes Angebot der Vergebung, der Gnade, der grenzenlosen Liebe ablehnt, sich von Gott abwendet und ausschließt, der wird ausgeschlossen sein. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder so leidenschaftlich für Gott werbe. Sage hier im Leben schon Ja zu Gott, Es wird dir deine Entscheidung später bereichern und die Entscheidung später wird leichter fallen. Ich glaube wirklich, wer hier auf Erden immer wieder Nein zu Gott sagt, der manifestiert dieses Nein. Und meine Frage ist, warum sollte er dann, wenn Gott im Gericht vor ihm steht, ihm die bedingungslose Liebe anbietet, warum sollte jemand, der sein Leben lang Nein gesagt hat, dort plötzlich Ja sagen? Und von daher sollten uns solche Worte, die uns vielleicht fremd sind oder vielleicht auch unbequem sind, wie aus Vers 5, deshalb sollten uns solche Worte nicht Angst machen, sondern vielmehr sensibilisieren dafür, was auf dem Spiel letztlich steht. Das Lebenskonzept, was Psalm 1 anbietet, bietet nicht das schnelle Zufallsglück an, wie es viele Ratgeber tun, die ehrlicherweise auch nicht recht haben, denn Leben ist nicht so einfach, sondern Psalm 1 macht deutlich, dass eine tiefe Zufriedenheit in der Verwurzelung zu Gott liegt. Von daher sollten wir die Beziehung zu Gott Tag und Nacht pflegen und genießen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.